Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Ja, ihr seht und hört richtig, es ist schon wieder eine Woche rum und dafür gibt's aber auch jetzt eine Belohnung, nämlich eine neue Folge Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Mit uns zweien hier, ich bin Tanina.
Und ich bin Peter.
Und du hast einen spannenden Fall für uns, zu dem wir natürlich erst kommen, wenn wir uns eine neue Hörermail rausgepickt haben. Und mittlerweile wird der Beutel, aus dem wir picken können, auch immer größer. Das hast du mir erzählt bei den Mails. Ja, sind persönliche Geschichten mit dabei, dass uns Leute schreiben, was ihnen passiert ist im Krankenhaus, beim Arzt oder der Verwandtschaft.
Ja, das hilft ja auch schon, wenn man einfach mal darüber spricht, wenn man kundtut, das ist mir auch widerfahren und das Ganze quasi von der Seele sich sprechen kann. Und das hilft vielen auch. Und wir versuchen, wenn da irgendwo eine rechtliche Fragestellung noch drin ist, die trotzdem zu beantworten, ist immer so ein Stück weit Ferndiagnose, muss man vorsichtig sein, da weisen wir aber auch drauf hin. Aber bitten einfach um Verständnis, dass wir nicht alle Fälle bis ins Detail beantworten können oder die Fragestellungen im Einzelnen. Aber wir geben uns wirklich größte Mühe. Aber es kommt so viel rein, dass das nicht umsetzbar ist.
Schreibt uns trotzdem. Ich versuche mich jetzt mal einmal in der E-Mail-Adresse. Frei, ohne doppelten Boden und nur aus meinem Kopf. info@tatort-krankenhaus.de.
Wunderbar. Also nach mittlerweile
anderthalb Jahren.
86 Folgen oder wo wir jetzt im Moment stehen.
Ja, 86 ist das
86
hier.
Hat sie die E-Mail-Adresse gelernt.
Ich habe wirklich das nicht aufgeschrieben gehabt. Es war jetzt frei.
Ja, das kann ich bestätigen.
Unsere Hörer haben die schon besser drauf als ich. Hey, jetzt habe ich sie auch mal.
Ich bin stolz auf dich, wie du das jetzt wirklich fehlerfrei wiedergeben konntest.
Und genau auf dieser Adresse hat uns elektronische Post aus Norwegen erreicht. Hallo Tanina und Peter. Da können wir nur sagen, Gott dag, liebe Märta Luisa. Sie schreibt, normalerweise bin ich eher eine stille Zuhörerin von Podcasts, aber ich habe die Episode 82 von euch über Vitamin K gehört. Und da wollte ich euch einfach mal eine kleine Nachricht schicken. Ich bin Mama einer kleinen Tochter, die jetzt 8 Monate alt ist. Seit 18 Jahren lebe ich in Norwegen und sie wurde deswegen auch hier geboren. Ich war etwas überrascht und auch fasziniert, wie das Thema Vitamin K in Deutschland gehandhabt wird. In Norwegen ist die Gabe von Vitamin K für Neugeborene ebenfalls freiwillig und Eltern haben das Recht, sie abzulehnen. Aber bei einem der letzten Termine mit der Hebamme vor der Geburt gibt es einen Vorbereitungskurs und dabei geht es nicht nur um Atmung und darum, wie der Partner bei der Geburt helfen kann, sondern eben auch darum, was während der Geburt passieren kann, wie Notfälle gehandhabt werden und am Ende auch, warum die Vitamin-K-Gabe für Neugeborene so wichtig ist. Dieser Kurs ist hilfreich, weil man, wie ihr im Podcast erwähnt habt, während und nach der Geburt oft gar nicht alles mitbekommt und Informationen vielleicht nicht richtig hört. Zum Schluss möchte ich einfach sagen, dass mich euer Podcast durch viele lange und schlaflose Nächte begleitet hat. Ich freue mich immer auf neue Folgen. Liebe Grüße, Märta Luisa aus Norwegen. Ganz kurz zur Erinnerung, Vitamin K, wie läuft das bei uns mit der Aufklärung?
Ja, dazu hat uns mal eine Hebamme, dafür an dieser Stelle sehr herzlichen Dank, geschrieben. Und die hat uns mitgeteilt, Hebammen informieren in der Regel über die Gabe von Vitamin K bei Neugeborenen. Das gehört zu den routinemäßigen Aufklärungspflichten, hat sie geschrieben, rund um die Geburt und die erste Versorgung des Babys. Und Neugeborene haben noch geringe Vitamin-K-Speicher. Besonders in den ersten Lebenswochen besteht ein Risiko für Blutungen, zum Beispiel im Gehirn oder im Darm. Und die Hebamme dokumentiert die Beratung und auch die Entscheidung der Eltern.
Also in dem Fall, den wir im Podcast hatten und den Märta Luisa auch beschreibt, war es ja nun jetzt auch so, dass Freunde der Mutter von der Vitamin-K-Gabe abgeraten hatten. Und ja, sie hat sich halt einfach dadurch beeinflussen lassen. Und wer den Fall gehört hat, der weiß, sie hat ihre Entscheidung später bitter bereut. Kommen wir zu unserem Fall. Heute, wo ist die Zange? Das ist die entscheidende Frage im Fall von Paul. Paul ist 43 Jahre alt und Berufsmusiker, lebt mit seiner Frau Jasmin und den 2 gemeinsamen Kindern Cosima und Matteo im Ruhrgebiet. Jasmin kümmert sich in erster Linie um die beiden minderjährigen Kinder und den gemeinsamen Haushalt. Ab und an begleitet sie Paul zu einem seiner Auftritte in der näheren Umgebung. Schon längere Zeit fühlt er sich jetzt unwohl. Es grummelt immer so im Magen- und Darmbereich, ihm ist gelegentlich übel, er fühlt sich oft aufgebläht, also es drückt und zwickt im Bauch. Paul führt das auf seine unregelmäßigen Schlafenszeiten und seine eher ungesunde Ernährung zurück. Eines Tages ist sein Entsetzen aber groß, als er beim morgendlichen Stuhlgang etwas entdeckt, das wie Blut aussieht.
Ja, wenn jemand Blut im Stuhl entdeckt, ist das natürlich ein Schreckmoment. Das muss man wirklich sagen, oftmals steckt da etwas Harmloses dahinter. Hämorrhoiden vielleicht, kleine Schleimhautrisse, manchmal auch einfach ein rotes Nahrungsmittel wie beispielsweise rote Beete.
Das kann einen schon mal ganz schön verwirren, wenn dann wirklich das so rot ist. Muss man drauf kommen, dass man rote Beete am Vortag hatte, ja.
Ja, aber mitunter ist es nicht nur das Harmlose. Es kann auch sein, dass Blut im Stuhl ja auf eine ernsthafte Erkrankung hinweist. Zum Beispiel auf Polypen oder im schlimmsten Fall auch auf Darmkrebs. Deshalb sollte man das immer ärztlich abklären lassen. Auch in der berechtigten Hoffnung, dass es wirklich was Harmloses ist.
Ja, Paul ist die Sache nicht geheuer. Er vereinbart einen Termin bei seiner Hausärztin. Diese schließt ein ernsthafteres Problem nicht aus und veranlasst eine zeitnahe Koloskopie, also eine Darmspiegelung. Mit einem unguten Gefühl unterzieht sich Paul dieser Untersuchung in einem nahegelegenen Krankenhaus, das Darmspiegelungen auf seiner Website als Routineeingriff bezeichnet. Die Untersuchung bringt dann leider eine bittere Wahrheit ans Licht. Der Arzt entdeckt in Pauls Darm einen Tumor, der sich in weitergehenden Untersuchungen auch leider als bösartig herausstellt.
Ja, dazu sollte man wissen, Darmkrebs zählt zu den häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland. Je früher er entdeckt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Darum appellieren wir an dieser Stelle immer, wirklich die Vorsorgeuntersuchungen, die angeboten werden, auch wahrzunehmen. Und es gibt Vorsorgeuntersuchungen wie den Stuhltest, der aber deutlich weniger verlässlich ist als die angesprochene Koloskopie, also die Darmspiegelung. Die wird ab einem bestimmten Alter von den Krankenkassen übernommen. Männer können ab 50, Frauen ab 55 Jahren zur Vorsorge gehen. Und man muss das dann nur wiederholen. Ja, werden unterschiedliche Ansichten vertreten. Alle 5 Jahre oder alle 10 Jahre, je nachdem, was dann auch vorgefunden worden ist oder wie die Situation sich allgemein dargestellt hat. Und gerade der Darmkrebs, da kann man so viel verhindern, wenn man da frühzeitig zur Vorsorgeuntersuchung geht. Und ich weiß gerade, wir Männer tun uns dann noch schwerer als die Frauen, aber unbedingt machen. Es gibt auch virtuelle Darmspiegelungen, also mittlerweile. Und die sind fast so oder vielleicht sogar genauso verlässlich wie die herkömmlichen. Der Nachteil ist natürlich, wenn etwas gefunden wird wie ein Polyp, der kann nicht entfernt werden. Dann muss nochmal eine Darmspiegelung durchgeführt werden mit der Entfernung. Aber erstmal ist das vielleicht, um den ersten Schreckmoment zu überwinden oder die Angst davor, ist das vielleicht der richtige Weg. Ich habe das auch mal machen lassen und das war soweit in Ordnung. Und nach einem Tag ist man dann auch wieder fit. Und wenn man weiß, was man dadurch alles verhindern kann, ist das wirklich ein Appell, der stets auszusprechen ist.
Also ich habe gerade auch 2 verschiedene Vorsorgeuntersuchungen machen lassen. Ich habe das so aufgeschoben. Ich weiß überhaupt nicht warum. Wenn es am Auto, an dem eigenen Auto irgendwie ein bisschen klackert, dann bist du sofort in der Werkstatt. Merkst du, dass vielleicht dein Körper mal was braucht oder willst du Vorsorgeuntersuchung? Warum ist man dann immer so langsam? Das ist doch ein Phänomen. Und dieses Gefühl, diese Vorsorgeuntersuchung gemacht zu haben und der Befund war in Ordnung, das ist so ein gutes Gefühl, habe ich hinterher gedacht, warum bist du denn nicht eher gegangen? Bist du denn doof? Es ist halt immer die Angst, dass da was sein könnte, aber lieber machen und es dann angehen, als es eben nicht machen.
Ja, die Angst, dass da was sein könnte, das kann ich schon sehr gut verstehen. Aber wenn da tatsächlich was ist, dann ist es natürlich besser, wenn man es vorher entdeckt, als zu spät. Gerade beim Darmkrebs, wenn man da zu lange wartet, dann sind die Heilungschancen natürlich deutlich geringer. Also die Lage verbessert sich ja nicht. Das ist wie beim Zahnarzt. Früher war auch immer der Gedanke, Loch im Zahn, es schmerzt, aber es geht eigentlich noch. Ach, warten wir mal. Ja, das Loch geht aber nicht weg oder die Karies geht nicht weg von alleine. Das wird nur größer, das Loch, und die Behandlung ist dann umfangreicher und schmerzhafter. Also das ist ein Irrglaube, dass man das aussitzen kann. Irgendwann holt es einen ein und das ist bei einer Darmkrebserkrankung, bei der wir ja heute sind, auch so. Und dann ist möglicherweise deutlich weniger noch zu machen, als wenn man rechtzeitig zur Vorsorgeuntersuchung gegangen ist. Paul war aber, um jetzt den Bogen zu schlagen, noch zu jung für die Vorsorgeuntersuchung, zumindest zu jung dafür, dass die Krankenkasse die Kosten übernimmt. Und er hatte zu dem Zeitpunkt keinen Anspruch auf Bezahlung dieser Früherkennungsmaßnahmen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob du es erwähnt hast. Also Männer können ab 50 zu der Vorsorgeuntersuchung und Frauen ab 55.
Ja, das habe ich gesagt.
Also, ja, Paul gehört auch nicht unbedingt in die Risikogruppe für Darmkrebs. Das Robert-Koch-Institut zählt zu den beeinflussbaren Risikofaktoren Rauchen, Übergewicht, Bewegungsmangel und ballaststoffarme Ernährung. Also er ist weder Raucher, noch hat er Übergewicht, Bewegungsmangel vielleicht und er hat ja auch selber von seiner nicht ganz so tollen Ernährung gesprochen. Nach dieser Schockdiagnose entscheidet sich Paul auf jeden Fall gemeinsam mit seiner Familie für eine zeitnahe Operation, um den Tumor entfernen zu lassen. Der Eingriff verläuft nach Einschätzung der Ärzte komplikationsfrei. Sie teilen ihm mit, dass sie den Tumor vollständig entfernen konnten. Doch schon kurz nach der Operation stellen sich bei Paul wirklich arge Beschwerden im Bauchraum ein. Er hält das erst für typische Schmerzen nach so einem Eingriff und beißt tapfer die Zähne zusammen. Die Schmerzen begleiten ihn aber auch während der anschließenden Chemotherapie. Auch da glaubt Paul, dass die anhaltenden Beschwerden normal sind, dass sie da irgendwie Nebenerscheinungen auch der Chemotherapie sind. Ja, wahrscheinlich würden das auch viele in dem Moment denken.
Ja, nach großen Operationen, gerade im Bauchraum, können Schmerzen tatsächlich völlig normal sein. Durch den Wundheilungsprozess, Vernarbungen oder Gasreste im Bauch können Beschwerden verursachen. Aber wenn die Schmerzen nicht besser werden, sondern über Wochen bestehen bleiben oder sich im schlechtesten Fall noch verschlimmern, muss man schon hellhörig werden. Das kann auf Infektionen, Abszesse, innere Verletzungen oder was auch immer hinweisen.
Mhm. Ja, etwa 7 Wochen später sind die Schmerzen wirklich so unerträglich, dass Paul nochmals im Krankenhaus vorstellig wird und um weitere Untersuchungen bittet. Die angefertigte CT-Aufnahme verschlägt dann nicht nur Paul die Sprache, sondern auch dem Radiologen. Die Aufnahme zeigt eine etwa 30 Zentimeter lange Zange, eine sogenannte Kornzange, die bei der Krebsoperation offensichtlich im Bauchraum von Paul zurückgelassen wurde.
Eine Kornzange ist ein chirurgisches Instrument, das bei Operationen im Bauchraum verwendet wird, zumindest verwendet wurde, um Gewebe oder Verbände zu fassen. Sie ist recht groß, wir haben gehört, 30 Zentimeter war sie im Falle von Paul, deutlich erkennbar auf einer Röntgen- oder CT-Aufnahme. Und normalerweise wird das chirurgische Besteck am Ende jeder Operation zweimal gezählt. Einmal während des Eingriffs und einmal vor dem Verschluss. Das ist schlichtweg Standard. Und dass so ein Instrument im Körper verbleibt, ja, das darf schlichtweg einfach nicht passieren.
Ja, unglücklicherweise hatte sich in den Wochen bis zu dieser Entdeckung ein Abszess gebildet und außerdem waren bereits diverse Verwachsungen festzustellen. Paul muss jetzt notoperiert werden. Dabei wird die vergessene Zange entfernt, der Abszess im Bauchraum ausgeräumt und ein 15 cm langes Stück des Dünndarms muss mit entfernt werden. Nach der Operation bleibt Pauls Bauchdecke unverschlossen und wird nur mit einem Kunststoffnetz provisorisch zusammengehalten.
Wenn eine schwere Entzündung im Bauchraum vorliegt, kann man die Bauchdecke oft nicht sofort wieder schließen, weil der Druck einfach zu groß wäre oder weil die Gefahr bestünde, dass Keime eingeschlossen bleiben. Und in solchen Fällen arbeitet man mit sogenannten Netzimplantaten. Diese halten die Organe vorübergehend in Position, bis dann eine erneute Operation möglich ist.
Stichwort. In der Folge ist eine weitere Operation erforderlich, bei der nochmals 25 cm Dünndarm wegen Durchblutungsstörungen entfernt werden müssen. Dann folgen noch 2 weitere Eingriffe, jeweils mit weiteren Dünndarmentfernungen. Paul, der die Krebserkrankung ja glücklicherweise überwunden hat, erhält einige Wochen später aufgrund der geschwächten Bauchdecke ein dauerhaftes Implantat. So, jetzt sollte man doch, Peter, an dieser Stelle meinen, dass die juristische Aufarbeitung dieses Falles unkompliziert verläuft. Also da ist ja schließlich eine große Zange in Pauls Bauchraum vergessen, übersehen worden. Klassischer Behandlungsfehler, möchte ich doch mal meinen. Oder sogar ein grober.
Ja, du denkst wieder, und das zu Recht und richtigerweise, an das voll beherrschbare Risiko, das wir hier haben.
Ja, und so der normale Menschenverstand. Wir Otto normal denken, ist so klare Sache.
Ja, auch der ist manchmal zu Rate zu ziehen und hilft auch weiter in manchen Fällen. Ja, das ist richtig. Aber hier war der Haftpflichtversicherer des Krankenhauses nicht bereit, den Schaden außergerichtlich zu regulieren. Du fragst, warum?
Natürlich.
Man versuchte, das Versäumnis damit zu erklären, dass die OP-Instrumente sogar zweimal gezählt worden seien und jedes Mal Vollständigkeit festgestellt worden sei. Also man könne sich nicht erklären, wie die Kornzange in Pauls Bauchraum gelangt sei.
Der hat sich da ja nicht einfach materialisiert und ist da aufgetaucht. Also
ja, so weit ging die Argumentation dann nicht, aber man wüsste nicht, wie die da reingekommen ist. Es wurde auch nicht gesagt, er hat sie vielleicht geschluckt. Wir hatten ja mal den einen Fall dieses kleinen Mädchens, das da eine 10 cm große Kompresse gegessen haben soll. Also Paul hat versichert, diese Zange nicht gegessen zu haben, aber der Versicherer hat sich auf nichts eingelassen und gesagt, nein, wir haben hier alles richtig gemacht, beziehungsweise unser Versicherungsnehmer hat alles richtig gemacht, hat gezählt und es wurde keine Zange als vermisst notiert und darum hat er es auf eine Klage ankommen lassen. Und das ging dann aber relativ zügig. Wir haben die Klage eingereicht und dann hat der Versicherer plötzlich einen Schadensersatzbetrag von 13.000 Euro gezahlt. Also hat er doch ein Stück weit kalte Füße bekommen. Warum wurden 13.000 Euro zur sogenannten Klagloslegung, nennt sich das, gezahlt? Man versucht damit, dem Gericht schon zu signalisieren, ja, vielleicht ist doch ein Fehler da, aber der ist nur mit 13.000 Euro zu bewerten. Mehr Schmerzensgeld sollte da nicht zugestanden werden. Also man versucht schon so ein Stück weit zu sagen, ja, warum klagt denn der betroffene Patient überhaupt noch? Er beschäftigt euch, liebes Gericht, damit, obwohl er ja schon eigentlich ausreichend mit einer Schmerzensgeldzahlung versorgt worden ist. Und dadurch versucht man so ein Stück weit, das Gericht auf seine Seite zu ziehen. Weil Gerichte, ist vielleicht ein Stück weit verständlich, wollen, weil sie auch sehr überlastet sind, möglichst wenig Arbeit mit einem Fall haben. Und dann könnte man denken, Mensch, jetzt machen die uns extra noch zusätzliche Arbeit, obwohl sie schon Geld bekommen haben, sodass eher die Stimmung Richtung Arztseite geht, als denn zur Patientenseite. Aber der Schuss ging nach hinten los. Das Gericht hat sich davon nicht beeindrucken lassen, dass ein Betrag zur Klagloslegung gezahlt worden ist und hat gesagt, hier, das ist ein Bereich des voll beherrschbaren Risikos. Man kann natürlich dann auch dagegen argumentieren von Seiten der Mediziner. Also es ist nicht dann zwangsläufig so, dass man, auch wenn man in diesem Bereich ist, es immer zu einer Haftung kommt. Man kann sich dann ein Stück weit auch exkulpieren. Beispielsweise, wenn wirklich Tupfer gezählt worden sind und einer ist irgendwo, hat sich so versteckt, dass er nicht zu entdecken war und es war trotzdem vollzählig 2-3 Mal gezählt. Oder einer ist zerrissen, dann wurde aus einem 2 und man hat den doppelt gezählt. Also es gibt Möglichkeiten, dass man da aus der Haftung auch herauskommt. Aber das hat das Gericht hier bei der Zange nicht so gesehen, was ich auch für richtig gehalten habe. Und darum wurde nochmal ein weiterer Betrag Paul in diesem Falle als Schmerzensgeld zugestanden.
Jetzt habe ich mal noch eine Frage. Hat sich das jetzt alles darauf konzentriert, als eben möglichen Behandlungsfehler, dass diese Zange im Körper von Paul vergessen wurde? Oder war es auch noch ausschlaggebend und wichtig, er hat ja über Schmerzen geklagt und er hat auch während der Chemo über Schmerzen geklagt. Wir haben gesagt, er hat sich das selber immer so als Folgen der OP oder als Folgen der Chemo erklärt, aber er hat das ja auch den Ärzten gesagt, er hat Schmerzen. Hätte so ein Arzt nicht vielleicht auch mal eher sagen müssen, ja, dann schauen wir mal, dann machen wir ein bildgebendes Verfahren. Also hat das auch da reingespielt oder ging es wirklich nur darum, dass diese Kornzange im Körper verblieben ist und nicht, dass man vielleicht zu lange gewartet hat, um diese Schmerzen abzuklären?
Nee, es wurde ja relativ zügig dann danach geklärt durch die bildgebenden Verfahren, die dann eingeleitet worden sind, dass da die Zange verblieben ist. Das war jetzt nicht so ein langer Zeitraum, aber wenn der länger gewesen wäre, ist ja die Leidenszeit länger und entsprechend höher fällt dann die Schmerzensgeldzahlung aus. Da fällt das dann mit rein. Also es geht da nicht um die Haftung im Grunde nach. Die ergibt sich allein aus dem Belasten der Zange im Bauchraum. Aber die Höhe der Ansprüche, die ergibt sich aus der Dauer der Leidenszeit.
Ah, okay, dann habe ich vielleicht unseren eigenen Fall anders gedeutet. Ich dachte, an der Stelle wäre ein längerer Zeitraum vergangen.
Ja, aber es gibt, wir haben Fälle, da ist der Zeitraum 20, 30 Jahre, dass ein Fremdkörper zurückgeblieben ist und Schmerzen verursacht hat. Und das ist natürlich dann entsprechend bei der Schmerzensgeldhöhe zu berücksichtigen, aber nicht beim Schmerzensgeldgrund.
Okay, also es war jetzt nicht vorwerfbar, dass die nicht schneller geguckt haben. Das war alles noch so im Rahmen.
Das war alles in Ordnung. Und das Gericht hat dann Paul neben dem bereits im Vorfeld mit Klageeinreichung gezahlten 13.000 Euro einen weiteren Schmerzensgeldbetrag zugebilligt, glücklicherweise, und zwar in Höhe von 27.000 Euro.
Ja, guck.
Sodass wir in Summe auf 40.000 Euro gekommen sind.
Mir tut dieser Mann wirklich sowas von leid. Diese ständigen OPs und noch wieder ein Stück vom Dünndarm weg und noch wieder ein Stück wegnehmen. Der hat was mitgemacht. Das war unser Fall, den wir euch heute unbedingt vorstellen wollten, von Paul. Und weil wir heute ausnahmsweise ein bisschen Zeit haben, möchten wir euch gerne ausnahmsweise zum Abschluss auch noch eine Mail vorstellen.
Genau, und die greift eine frühere Folge auf, wo wir die Schuppenflechte zum Thema hatten.
I remember.
Und da schreibt der Dominik: Liebe Tanina, lieber Peter, erstmals vielen Dank für euren tollen und sehr informativen Podcast. Ja, ist wieder ein Lob drin. Wir wollen es aber nicht auslassen, obwohl wir es nicht mehr so oft zitieren wollten. Aber ihr lasst uns einfach keine Wahl.
Ihr seid schuld.
Ja, so kann man es auch sagen. Ich höre euch, seit ich über den Gastauftritt beim Amboss-Podcast auf euch gestoßen bin, jede Woche. Amboss-Podcast, nochmal zur Erinnerung, ist speziell für Mediziner. Sehr hörenswert. Hört mal rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich bin Facharzt für Dermatologie und war natürlich sehr interessiert, als ich eure Folge zum Thema Schuppenflechte gehört habe. Mir ist dabei direkt ein wichtiges Anliegen aufgekommen, welches ihr vielleicht mit den Hörern teilen könnt. Ja, das machen wir gerne. Die Behandlung der Schuppenflechte hat in den letzten 20 Jahren dramatische Fortschritte gemacht. Die modernen Medikamente, die zur Behandlung der mittelschweren bis schweren Fälle zur Verfügung stehen, sind durchweg hochwirksam und gut verträglich. Unser Behandlungsziel bei Schuppenflechte ist heutzutage eine langfristige und komplette Erscheinungsfreiheit der Haut. Vielleicht kann sich so der eine oder andere Betroffene noch einmal auf dem Weg zu seiner Hautärztin oder seinem Hautarzt machen und gezielt nach einer solchen Behandlungsoption fragen. Vielen Dank für euren Podcast und macht weiter so. Liebe Grüße, Dominik. Ja, vielen Dank, Dominik, für diese Ausführungen aus Sicht eines Facharztes, der genau in diesem Bereich auch tätig ist. Super. Geben wir gerne an unsere Hörerinnen und Hörer auch als Tipp weiter.
Genau, wenn ihr es mit Schuppenflechte zu tun habt und denkt, ihr habt da vielleicht schon alles ausgereizt im Laufe der Jahre, ein ganz großartiger Tipp. Vielleicht ist längst was anderes oder offensichtlich längst was anderes und auch mehr möglich. Gebt dem eine Chance. Toller Hinweis. Vielen Dank dafür. Wenn ihr uns auch was zu sagen habt, schickt uns auch gerne eine Mail an info@tatort-krankenhaus.de. Sitzt immer noch.
Ja, das Kurzzeitgedächtnis scheint noch zu funktionieren.
Eine halbe Stunde krank kann ich es mir merken. Ich bin sehr stolz auf
Und mich. Hoffentlich auch bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Immer exklusiv eine Woche vorher auf RTL Plus und dann auf allen anderen Plattformen, wo man Podcasts hören kann. Und für diese Woche sagen wir Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.